HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. In unserer kleinen Reihe Ferien machen die anderen HR Info das Sommerinterview. Stellen wir Ihnen heute einen Mann vor, der in Frankfurt als Zahnarzt arbeitet und seinen Jahresurlaub regelmäßig in den ärmsten Ländern der Welt verbringt, um Patienten zu behandeln. Menschen, die sich sonst keinen Arzt leisten könnten. Roger Hofmann heißt er und er ist immer wieder ehrenamtlich für die Hilfsorganisation German Doctors unterwegs, vor allem in Lateinamerika. Das macht er nicht nur, um zu helfen, sondern auch, weil er was sehen will von der Welt. Hilfseinsätze und die Lust auf Abenteuer und Exotik, wie das zusammengeht, darüber spreche ich jetzt mit Roger Hofmann in HR Info, das Sommerinterview. Roger Hofmann, für Sie als Zahnarzt ist dieses Geräusch sicher ganz normal. Aber den meisten anderen treibt das ja so den Angstschweiß auf die Stirn. Wie reagieren denn eigentlich die Menschen in den Entwicklungsländern auf Sie und Ihre Instrumente? Einige von denen haben ja sicher noch nie im Leben einen Zahnarzt gesehen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Zahnärzte oder die Ärzte in der dritten Welt die Exoten sind. Man behandelt natürlich ganz anders. Diese Geräusche, die wir eben gehört haben, die hört man in der dritten Welt wahrscheinlich ganz, ganz selten.
Weil es an vielen Orten gar keinen Strom wahrscheinlich gibt. Ne? Da zumindest können Sie den Bohrer gar nicht einsetzen.
Zumindest da, wo wir Einsätze machen, ist das mehr eine manuelle Arbeit.
Was haben Sie da so an Instrumenten dabei?
Wir haben Spritzen, wir haben Zangen, wir haben unsere Schutzausrüstung wie Handschuhe, Mundschutz und die Schutzbrille. Aber gebohrt im herkömmlichen Sinne, wie man das aus unseren Breiten kennt, das findet da nicht statt.
Naja, aber Spritzen und Zangen ist meiner Meinung nach genauso schlimm wie der Bohrer. Was können Sie da eigentlich genau behandeln als Zahnarzt?
Wir machen natürlich in der dritten Welt oder in der sogenannten dritten Welt, in den armen Ländern, nur eine Notbehandlung. Das heißt, wir versuchen Schmerzfreiheit zu erzielen. Wir versuchen Krankheiten zu vermeiden, die zu Komplikationen, schlimmstenfalls zum Tod führen. Wo wir versuchen, einfach durch eine Basisbehandlung Schlimmes abzuwenden.
Das heißt, bei der kleinsten Karies, die Sie entdecken, beim kleinsten Loch im Zahn, muss der Zahn mehr oder weniger gezogen werden, sonst können Sie gar nichts machen. Füllungen und sowas?
Wenn man sich überlegt, dass alle 3 bis 5 Jahre, manchmal auch länger, kein Zahnarzt vor Ort ist, dann wird einem klar, dass die kleine Läsion im Zahn automatisch natürlich größer wird und irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren zu Komplikationen, zu Schmerzen, zu Infektionen führt. Und man macht dann also auch bei jedem kleinsten Loch sofort Tabula rasa und entfernt schlimmstenfalls den Zahn.
Da muss einem aber als Zahnarzt das Herz wehtun, oder? Gerade so bei Kindern.
Tja, das ist natürlich immer ein Problem. Man muss also wirklich seine Vorstellung von Zahnmedizin oder von ärztlicher Hilfe ganz anders handhaben. Wir machen wirklich eine Basismedizin, wir machen eine Schmerzbehandlung und alles das, was man hier in Deutschland macht und auch was man weiß, was man machen könnte, mit teilweise ganz einfachen Mitteln, das findet da überhaupt nicht statt, weil einfach die Möglichkeiten nicht da sind.
Und dafür wissen Sie aber auf der anderen Seite auch, ich helfe hier ganz konkret einem Menschen. Das ist wahrscheinlich etwas anderes, als wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur Geld spenden würde für eine Hilfsorganisation. Sie wissen, das kommt direkt beim Menschen an, diese Hilfe.
Das ist auch eigentlich der Punkt, weshalb ich mich dafür entschieden habe, nicht mit Geld zu spenden und diese Welt ein bisschen zu verbessern oder diese Welt ein bisschen erträglicher zu gestalten, sondern ich mache in meinen Einsätzen das, was ich am besten kann und die Hilfe kann ich dann genau steuern und sie kommt genau da an, wo ich das gerne möchte und ich kann es genau nachvollziehen und sehe genau, was ich tue und wem ich da helfen kann.
Ferien machen die anderen. HR Info, das Sommerinterview. Heute mit dem Frankfurter Zahnarzt Roger Hofmann. Wir sind seit 20 Jahren immer wieder mit den German Doctors unterwegs. Früher hießen die Ärzte für die dritte Welt. Sie arbeiten in ihrem Jahresurlaub und machen das ohne Vergütung für diese Organisation, um Menschen in den ärmsten Ländern der Welt medizinisch zu versorgen. Jeweils für 6 bis 8 Wochen sind sie da unterwegs. Wie läuft so ein Einsatz ab? Also wo und wie finden Sie die Patienten, die dann auch Ihre Hilfe wirklich brauchen?
Es gibt natürlich Helfer vor Ort, die auch für unsere Organisation arbeiten. Diese Helfer wissen ganz genau, wer zu welchem Zeitpunkt in welchem Einsatzgebiet da ist. Und es werden zum Beispiel vorher Zettel an Bäume im Wald gemacht, damit sich auch die
und das liest dann auch jemand.
Die Einheimischen und die Völker, das spricht sich relativ schnell rum. Also Kommunikation findet schon statt. Es gibt in manchen Ländern auch so ein lokales Radio. Die haben also ganz kleine Transistorradios und da gibt es so eine Art Buschradio.
Wo haben Sie das erlebt zum Beispiel?
Das habe ich zum Beispiel in Nicaragua erlebt. Und über dieses Buschradio werden dann solche lebensnotwendigen, lebenswichtigen Informationen einfach breitgetragen.
Also keine Buschtrommeln, sondern tatsächlich Buschradio.
Ja, das funktioniert auch schon über Äther.
Sie sind da in den abgelegensten Ecken unterwegs, in Dschungelgebieten. Sie sind im Jeep unterwegs als kleines Team. Wie viele Leute fahren damit?
In der Regel ist es ein Zahnarzt, ein oder zwei Allgemeinmediziner, die sich um die Allgemeinmedizin kümmern, zwei, drei Helfer, lokale Helfer und meistens noch ein Übersetzer, weil in diesen Gegenden werden teilweise einheimische Sprachen gesprochen, die mit Spanisch oder Englisch gar nichts zu tun haben, sodass man dann nochmal einen Übersetzer braucht, der einfach diese notwendigen Informationen, die man natürlich braucht, ins Spanische oder ins Englische übersetzt, um uns dann zu helfen.
Dann schildern Sie uns mal so eine Situation. Sie kommen also an in so einem Dschungeldorf, sagen wir mal, irgendwo beispielsweise in Nicaragua. Sie waren auch auf den Philippinen, Sie waren auch in Kolumbien. Bauen Sie da mitten in der Wildnis so eine Art Notfallpraxis auf? Stehen dann die Leute sofort Schlange oder was passiert da eigentlich?
Ja, wenn wir ankommen, das ist meistens so in den frühen Morgenstunden, dann sammelt man sich im Prinzip meistens auf dem zentralen Platz des Dorfes. Meistens ist es der Fußballplatz, der Bolzplatz oder vor der Kirche. Und da steht dann in der Regel schon eine Riesenmeute von Müttern und Kindern, alten Leuten, auch jungen Leuten. Die Männer sind meistens auf der Arbeit, sind ja meistens Tagelöhner, die das Geld, die wenigen Euros oder die wenigen Dollars verdienen, um die Familien aufrechtzuerhalten. Und diese warten dann schon auf uns und dann bauen wir unsere Gerätschaften auf. Meistens ist das ein Armeestuhl, so ein Klappstuhl, eine Holzkiste für die Wartenden oder auch ein Pappkarton für die extrahierten Zähne. Und dann wird aufgebaut und dann geht's los. Dann ist der Erste dran und man inspiziert erstmal, guckt, was zu machen ist, wie man helfen kann, setzt eine Anästhesie. Das macht man so 10-mal hintereinander und die setzen sich dann auf eine Bank, warten und dann, wenn die Spritzen wirken, geht es beim Patient Nummer 1 wieder los und dann wird.
Da wird eins nach dem anderen gezogen. Ja. Okay. Und die Menschen dort haben keine Berührungsängste? Müssen sie zum Beispiel als erstes immer den Stammeshäuptling behandeln, dass die anderen Vertrauen zu ihnen bekommen oder funktioniert das ganz reibungslos?
Eigentlich funktioniert das ganz reibungslos. Ich werde auch oft gefragt, ist es nicht toll, die dankbaren Augen und die Dankbarkeit der Patienten zu sehen? Das kann man gar nicht mit deutschen oder mit hiesigen Verhältnissen vergleichen. Die Patienten sind arm und sie wissen schon oft, dass wir Reiche sind, die da helfen. Und dann sieht man oftmals gesenkte, traurige Blicke und diese Dankbarkeit, das Blitzen in den Augen, das vermisst man ganz oft.
Das heißt, Sie entdecken mehr eine Scham bei den Leuten?
Ja, die Patienten, die wissen schon auch, dass sie eigentlich kein gutes Los gezogen haben, indem sie da irgendwo in den Ländern der dritten Welt geboren sind. Sie wissen auch, dass sie überhaupt keine Chance haben. Teilweise haben die Mütter schon im jungen Alter viele Kinder und nicht mal für ein oder zwei Kinder genug zu essen und kein Geld für medizinische Versorgung. Es gibt aber keine Verhütung, auch aus religiösen Gründen, sodass ein Kind nach dem anderen kommt und es ist eigentlich vorprogrammiert, dass diese Kinder auch wieder arm werden und wenn sie selber Familien haben, dann auch arm bleiben. Also das ist ein ganz verzwickter Kreislauf.
Und Sie haben keinerlei ärztliche Versorgung? Das heißt, auch die Regierungen kümmern sich nicht um diese ganz armen Menschen, die da irgendwo in den letzten Dörfern, Bergdörfern leben?
Das ist das Schlimme. Es gibt eigentlich gerade in Kolumbien oder in Südamerika auch Gesetze, die sagen, die Studenten müssen nach der Uni so freiwillig soziales Jahr oder eine gewisse Zeit in solchen Gebieten verbringen, die lehnen das aber ab, die machen das einfach nicht. Die behandeln lieber in Großstädten, wo sie natürlich für ihr ärztliches Tun auch viel Geld verdienen können.
Jetzt waren Sie in Nicaragua, Kolumbien und auch auf den Philippinen, habe ich eben schon gesagt, um Hilfsprojekte durchzuführen für die German Doctors. Sie müssen ja als Arzt sich noch mit einer anderen Geschichte herumplagen, sage ich es mal. Jedes Land hat ja von seiner Geschichte und von seiner Kultur her einen anderen Zugang, einen anderen Umgang auch mit Krankheiten und auch mit der Behandlung von Krankheiten. Wie haben Sie das erlebt in den unterschiedlichen Ländern?
Es gibt Basisstationen in jeder größeren Stadt und von dieser Basisstation werden Touren organisiert und diese Touren führen dann teilweise in abgelegene Gebiete, wo natürlich gerade auch der Intellekt der Patienten, der Bevölkerung sehr gering ist und der Glaube an die fehlende Möglichkeit an seinem Leben was zu ändern, die ist sehr, sehr groß und danach müssen wir uns natürlich richten. viele glauben an Gott und viele glauben, alles ist schicksalbedingt und Krankheiten sind von Gott gewollt und sind da unabänderlich.
Wo haben Sie das besonders gespürt?
Wir Zahnärzte in den Einsatzgebieten machen erstmal unsere Arbeit. Das heißt, wir kümmern uns um die Münder der Patienten. Und wenn wir dann noch Zeit haben, nehmen wir natürlich auch ein Impfprogramm teil und Aufklärungsprogramm und so weiter. Und da kommen oftmals auch Patienten, die Impfungen bekommen sollten, um irgendwelche Kinderkrankheiten, Infektionskrankheiten, die Kinderlähmung zu bekämpfen. Und ganz deutlich in Erinnerung ist mir noch die eine Patientin, die da von Weitem angehumpelt kam, weil sie auch in ihrer Kindheit diese schlimme Erkrankung Kinderlähmung erlebt hat. Sie humpelte also an Stöcken und brachte ihr Kind zur Impfung. Und als wir dann sagten, dass wir das Kind impfen wollten, dann sagt sie, nein, sie möchte das nicht. Wenn Gott das möchte, dass das Kind erkrankt an dieser Kinderlähmung, dann ist das Gott gewollt und dann ist das richtiger. Und sie wollte das Kind partout nicht impfen lassen.
Und wie gehen Sie da vor? Versuchen Sie da in irgendeiner Form zu überzeugen, auch vielleicht Aufklärungsarbeit zu leisten?
Wir versuchen natürlich Aufklärungsarbeit zu leisten, wir versuchen zu überzeugen, aber wir missionieren nicht. Wir respektieren den Willen der Patienten. Wenn die das nicht möchten, dann ist es in Ordnung und dann können wir nicht helfen. Also es werden in diesen Gebieten auch sehr viele Vitaminmangelerkrankungen behandelt. Patienten haben zwar den Zugang durch die Tropen, in denen sie leben, zu ganz vielen tropischen Früchten, die auch sehr vitaminhaltig sind, gerade Vitamin C. Aber der Aberglaube zum Beispiel, dass Vitamin C in Pampelmusen oder Zitrusfrüchten zu einer verminderten sexuellen Fähigkeit der Männer führt, die ist sehr verbreitet. Und die Frauen, vor allem die Frauen, verhindern, dass die Männer Vitamine zu sich nehmen, einfach um die Potenz der Männer zu erhalten, was natürlich totaler Quatsch ist. Das ist so tief in den Köpfen verankert seit Generationen, dass man da nur belächelt wird und nichts machen kann.
Also ist es für Sie als Arzt doch sehr wichtig, sich mit den unterschiedlichen Mentalitäten in den jeweiligen Ländern auszukennen, um da nicht total unterzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist teilweise sehr skurril und lustig. Und mit ein bisschen Humor erträgt man dieses ganze Elend natürlich auch ein bisschen besser.
Roger Hofmann in HR Info, das Sommerinterview. Während andere Urlaub machen, fährt er für die Hilfsorganisation German Doctors nach Lateinamerika, um Menschen zu behandeln, die oft ohne ärztliche Versorgung leben müssen. Wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie in den Dörfern unterwegs sind? Übernachten Sie da auch bei den Menschen direkt vor Ort, um auch so ein bisschen das Leben dort kennenzulernen?
Man muss sich vorstellen, es gibt natürlich in diesen entlegenen Dörfern keine Hotels oder Pensionen.
Das ist klar.
Das erwartet auch keiner, sondern wir schlafen da meistens entweder beim Stammeshäuptling oder beim Pastor oder auch im Dorf, so eine Art Dorfgemeinschaftshaus. Da schläft man natürlich auf dem Fußboden oder manchmal auf der blanken Erde. Wir rüsten uns natürlich vorher ein bisschen aus. Wir haben einen Schlafsack dabei, eine Isomatte dabei und ein Moskitonetz auf jeden Fall, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man am Boden schläft, in tropischen Gegenden, dann krabbelt einem auch ganz schnell mal der eine oder andere kleine oder meistens große Käfer übers Gesicht. Mhm. Um das zu verhindern, muss man sich da ordentlich ein, um davon nicht geweckt zu werden.
Haben Sie da noch bestimmte Bilder im Kopf, wenn Sie an diese Aufenthalte dort in den entlegenen Dörfern denken?
Also ich weiß nur, eine Begebenheit, die wird mir nie aus dem Kopf gehen. Das war auf den Philippinen, in einer entlegenen Bergregion. Wir sind munter geworden morgens um 5:30, 6, weil die Sonne geht ja da sehr, sehr früh auf. Und man putzt dann die Zähne mit der mitgebrachten Zahnbürste irgendwo am Fluss und guckt so in die Weite. Und da sieht man wie die Hütten auch zum Leben erwachen aus dem Schlaf der tropischen Nacht. Und dann kommt meistens ein Kind, in dem Falle war es ein kleines Mädchen, circa 5 bis 7 Jahre alt, völlig zerzauste Haare, hatte ein paar Pesos in der Hand und ging zu dieser kleinen Einkaufsstelle, die es da an jedem Ort auch gibt, und kaufte ein kleines Tütchen Reis, 2 Eier, 3 Zigaretten und eine kleine Flasche Schnaps. Und das war die Tagesration der Familie. Und davon musste diese Familie überleben. Also die Zigaretten waren für die Männer, um einfach auch das Hungergefühl ein bisschen zu betäuben. Der Schnaps ist natürlich ganz wichtig. Das war ein selbstgebrannter Rum. Ich habe ihn nicht probiert, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass er nicht ganz rein ist. Und die Eier und der Reis und der getrocknete Fisch, den die Einheimischen da haben, das ist wirklich das, was die jeden Tag essen. Und die kennen nichts anderes.
Aber Sie sind dazu eingeladen worden, zum wenigen Essen, was die Leute hatten?
Das wenige Essen, was die Leute haben, das teilen sie dann teilweise auch noch mit uns, weil wir müssen ja auch von irgendwas leben. Man deckt sich zwar ein bisschen mit Müsliriegeln ein und alles, was man so an haltbaren Sachen mitnehmen kann, aber man muss ja irgendwas essen und nur Früchte, das reicht auch nicht. Deswegen werden wir da einbezogen in die einheimische Küche, aber die ist halt sehr, sehr einseitig und teilweise isst man da auch gar nicht mit Appetit, weil man ganz genau weiß, man isst eigentlich den Leuten auch das Letzte, was sie haben, weg. Aber spielt auch eine Gastfreundschaft mit einer Rolle. Und die verletzt man natürlich, wenn man sagen würde, wir essen das nicht.
Das, was Sie so schildern, hört sich auf der einen Seite sehr exotisch an, auf der anderen Seite auch irgendwo sehr belastend, wenn man die Not und das Elend der Menschen mitbekommt. Würden Sie trotzdem sagen, es ist auch ein bisschen Abenteuerlust bei Ihnen mit dabei, die Sie dahin lockt überhaupt? Neben dem Aspekt, dass Sie eben helfen wollen?
Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Einsatz, aber in jedem Einsatz zähle ich dann auch wirklich die Wochen und die Tage, die der Einsatz noch dauert, um zurückzukommen und um einfach diesen Luxus, den man hier hat, zu genießen. Ich weiß noch ganz
genau.
Können
Sie den dann noch genießen oder ist das irgendwie, kommt einem das dann komisch vor?
Das kommt dann natürlich ein bisschen komisch vor, aber so die ganz einfachen Sachen wie das fließende Wasser aus der Wand, was für uns ja selbst, das fließende Trinkwasser, das bei uns ja aus der Wand kommt, das ist ja für uns völlig selbstverständlich. Hm. Und in der dritten Welt, in den armen Ländern, kann man froh sein, wenn man überhaupt mal einen Tropfen Wasser zum Waschen oder zum Zähneputzen oder zum Kochen hat.
Ihre Sehnsucht danach, so ein bisschen auch die Welt zu sehen, kann man vielleicht besser verstehen, wenn man Ihre persönliche Biografie kennt. Sie hatten, als Sie vor 20 Jahren angefangen haben, für die Hilfsorganisation zu arbeiten, ja einen gewissen Nachholbedarf, was das Reisen angeht. Sie kommen nämlich aus der ehemaligen DDR, aus Sachsen.
Richtig.
Und Sie sind vor der Wende auf eine abenteuerliche Art und Weise in den Westen geflüchtet, über Ungarn. Sie sind nämlich in die Freiheit geschwommen.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt war es ja noch nicht absehbar, dass sich die Grenzen öffnen. Ich bin damals mit dem Visum, was ich bekommen habe, mit der Bahn nach Ungarn gefahren und habe mich dann von Budapest zum Neusiedler See gekämpft und habe da ein paar Nächte übernachtet am See, um den richtigen Zeitpunkt zu finden und dann durch den Neusiedler See Richtung Österreich zu schwimmen.
Wie viele Kilometer?
Das sind circa 10 Kilometer. Ich bin irgendwas um die 3 Stunden geschwommen. Ich hatte aber meine Schwimmfähigkeiten vorher zu Hause schon ein bisschen trainiert.
Hat denn vielleicht dieses mutige, sein eigenes Schicksal in die Hände nehmen, Sie auch ein bisschen darin bestärkt, andere zu einem besseren Leben verhelfen zu wollen? Wir haben ja eben darüber gesprochen, es geht ja in Ihrer Arbeit für die German Doctors auch darum, Aufklärungsarbeit zu leisten und auch Hilfe zur Selbsthilfe. Hat das so ein bisschen so eine Rolle gespielt, dass Sie sich heute engagieren in die Richtung?
Meine Abenteuerlust, die war schon immer ziemlich ausgeprägt. Die war natürlich äußerst begrenzt in der damaligen DDR. Und als ich dann endlich die Freiheit erreicht hatte und im sogenannten Goldenen Westen war und ich reisen konnte, dann habe ich natürlich diese Möglichkeit genutzt. Das Schöne ist an der ganzen Sache, dass ich bei meinen Reisen, die ich für mich tue, um meinen Geist auch noch zu erweitern, um meinen Kopf frei zu machen, dass ich dabei noch helfen kann und einfach ein bisschen was tun kann für das Gute auf der Welt.
Also diese Kombination aus beiden Dingen, Exotik, Abenteuer und helfen, das funktioniert?
Das funktioniert und das ist so meine Art, einfach zu versuchen, die Welt ein bisschen zu bessern.
Roger Hofmann, Zahnarzt aus Frankfurt in HR Info, das Sommerinterview. Während andere Urlaub machen, ist er ehrenamtlich für die Hilfsorganisation German Doctors unterwegs, vor allem in Lateinamerika. Es gab aber auch Situationen, wo diese Abenteuerlust, über die wir gerade gesprochen haben, gekippt ist, wo es für Sie und die Kollegen, die mit dabei waren, richtig gefährlich geworden ist. Das war nämlich bei einem Einsatz in Kolumbien so. Was ist da passiert?
In Kolumbien, das war in der Stadt Cali, das ist die zweit- oder drittgrößte Stadt nach Bogota und Medellin in Kolumbien. Da gab es damals auch ein Einsatzgebiet in einem Slum, ein bisschen außerhalb der Stadt. Und wir hatten da so ein kleines Häuschen, in dem wir übernachtet haben. Das war umzäunt und da waren auch Wärter. Und das wurde auch abgeschlossen abends. Da konnte also keiner nach Einbruch der Dunkelheit raus und rein, weil einfach durch verfeindete Gangs, die dann unter Alkohol und Drogen rivalisieren, einfach uns das Leben zu schwer gemacht haben. Es fielen also jeden Abend Schüsse, man konnte gar nicht durchschlafen. Mhm. Wir sind natürlich am Wochenende auch 2-3 Mal haben wir versucht, in die Stadt zu kommen. Was ich noch ganz genau weiß, man will natürlich auch ein bisschen das Land und die Leute kennenlernen, um einfach zu sehen, wo man lebt, außerhalb dieser Armenviertel. Und um dann wieder abends zurückzukommen ins Armenviertel, mussten wir uns ein Taxi nehmen, weil da kein Bus fuhr in diese Favelas. Und diese Taxifahrer, die haben sich also auch geweigert, in diese Armengebiete reinzufahren, weil sie einfach Angst hatten, ausgeraubt zu werden. Hm. Wir mussten uns dann ein Taxi nehmen und mussten sagen, wir fahren genau bis zu dem Ort vor, diesem Slumgebiet. Dort hat der Taxifahrer angehalten, wir haben ihn bezahlt und sind dann weitergelaufen ins Gebiet rein. Und nach einer halben Stunde waren wir dann endlich wieder in unserem damaligen Zuhause.
Und Sie haben damals, glaube ich, im Slum einen verwundeten jungen Mann verarztet, dem bei einer Schießerei ja, der ganze Unterleib weggeschossen worden war.
Es war ein junger Mann, circa 15, 16 Jahre alt, der irgendeine Pistole im Gürtel hatte, um einfach zu zeigen, wie stark er ist. Und diese Pistole war nicht gesichert und war irgendwie beim Laufen losgegangen und hatte sich da massiv verletzt. Der ganze Unterbauch war aufgerissen und aufgeplatzt. Und wir wussten ganz genau, mit einer ordentlichen Antibiotikatherapie und einer hygienischen Versorgung hätte man diesen Patienten vielleicht auch retten können. Aber es ist uns nicht gelungen. Wir haben einfach versucht, immer das Leid ein bisschen zu lindern, haben ihn ein bisschen verbunden und haben ihn im Prinzip Wasser eingeflößt. Aber nach ein paar Wochen ist er dann wirklich gestorben.
Werden Sie eigentlich auf solche Extremsituationen vorbereitet von der Hilfsorganisation oder muss jeder für sich selber rausfinden, wie weit er gehen kann und was er aushalten kann?
Es gibt natürlich Informationen, die bereitgestellt werden. Es gibt Informationsveranstaltungen, wo sich ehemalige Einsatzärzte da auch treffen und Erfahrungen austauschen. Man kann übers Internet natürlich auch heute ganz viel Erfahrung sammeln. Also man geht nicht ganz unbedarft da rein.
Ich habe auf der Homepage der Organisation das Statement eines Arztes gefunden, der sagt, ist man einmal damit infiziert, in Anführungsstrichen kenne ich keinen, der es bei einem einzigen Einsatz belassen hat bei den German Doctors. Ist das bei Ihnen auch so? Denn Sie machen es ja auch schon seit 20 Jahren, obwohl Sie das als gut verdienender Zahnarzt mit einer eigenen Praxis gar nicht nötig hätten.
Ich muss schon sagen, es macht süchtig. Also nach dem ersten Einsatz sagt man sich, nie wieder. Aber es vergehen nur ein paar Wochen. Dann wird man schon wieder kribbelig und sagt sich, wo könnte man denn noch hinfahren, um einfach ein bisschen was zu tun und ein bisschen was zu sehen und wiederzuhelfen. Also die Suchtgefahr ist da.
Das und ist was richtig. Genau für ein Virus ist das?
Das ist der Virus, den vielleicht auch keiner verstehen kann, der das nie gemacht hat. Man hat die gute Kombination Abenteuer und selbstlose Hilfe. Mhm. Und das macht süchtig.
Was ist denn für Sie als Arzt das schönste Erfolgserlebnis dann bei so einem Einsatz?
Ich werde sehr oft angesprochen und viele Patienten kommen in meine Praxis, weil sie genau wissen, ich bin Zahnarzt und ich leiste eine ordentliche Arbeit hier in Deutschland und ich verdiene auch ganz gut, aber sie wissen auch ganz genau, dass ich selbstlos bin und freuen sich auch und spenden auch vor jedem Einsatz für mich, dass ich das vielleicht da unten mit einbringe, dieses Geld. Das ist für mich einfach auch ein Grund, dass ich sehe, dass meine Arbeit vor Ort respektiert wird und dass ich hier aber auch ein gutes Ansehen habe, weil Leute das auch respektieren, was ich da tue.
Und was nehmen Sie von so einem Einsatz mit nach Hause? Ich könnte mir vorstellen, es verändert einen menschlich auch.
Ja, man nimmt auf jeden Fall ganz viel Kraft mit. Man hinterfragt natürlich auch unser System. Ich weiß noch ganz genau, nach dem ersten Einsatz, der wie gesagt in Kolumbien ziemlich gefährlich war, bin ich dann die Berger Straße hoch und runter gelaufen und habe ständig versucht, meine Taschen festzuhalten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde irgendwie beklaut oder beraubt. Oder ich bin dann in so einem Supermarkt drin gewesen und habe das Zahnpasta-Regal gesehen und habe da 17 Sorten Zahnpasta gezählt, alle dreimal nochmal sonderlich verpackt und habe gesagt, das ist eigentlich dieser Überfluss, der ist eigentlich völlig unnötig. Eine Zahnpasta oder vielleicht mehr als auch zwei würden genügen und eine Verpackung eigentlich auch.
Hat man dann eigentlich noch die Lust, erstmal, wenn man wieder zurückgekommen ist, sich mit den Menschen hier zu umgeben oder möchte man gern irgendwo allein in der Ecke sitzen und erstmal verarbeiten, was man da alles erlebt hat?
Es ist so, die ersten ein, zwei Tage ist man schon sehr introvertiert, man muss das viel verarbeiten. Wenn man in die Einsatzländer kommt, dann ist man da sofort drin, da muss man sofort helfen und da kommt man gar nicht zum Nachdenken. Das Nachdenken kommt dann eigentlich erst, wenn man wieder da ist. Ich kann mich erinnern nach meinem ersten Einsatz hatten Freunde für mich eine riesen Welcome-Party organisiert und ich kam dahin und es kam das große Hallo von vielleicht 50 Freunden und ich war eigentlich gar nicht imstande oder mir lag der Sinn ganz woanders, mich feiern zu lassen.
Danke, Roger Hofmann.
Vielen Dank auch.
Der Frankfurter Zahnarzt behandelt neben seinem Job im Urlaub für die German Doctors Menschen in den ärmsten Ländern der Welt. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, klicken Sie einfach auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch Fotos von den Einsätzen und den Podcast dieser Sendung. Das war Ferien machen die anderen, hr-info, das Sommerinterview mit Mariella Milkova.